Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Bisher ist es in Deutschland verboten, überschüssiges CO2 im Boden zu verpressen. Wollte lange niemand, schon gar nicht im eigenen Garten. Die Not-in-my-backyard-Mentalität, die ist hier bei uns ausgeprägt. Die Bundesregierung macht sich jetzt auf, das zu ändern. Heute beschließt das Bundeskabinett den entsprechenden Gesetzesentwurf. Wir informieren darüber, was drinsteht und berichten, welche Hoffnung die Zementindustrie in diese Technologie setzt und inwieweit die berechtigt sind. Außerdem geht es um ein richtig gutes Projekt aus Sansibar, wo Solarenergie Armut mindert. Und wir klären, was Sie tun können, wenn Ihr Rechner zu oll für ein Windows 11 Update ist. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Die CO2-Konzentration unserer Atmosphäre, die liegt derzeit bei knapp 430 ppm. Sie ist in den vergangenen Jahren konstant gestiegen, weil wir als Menschheit CO2 in die Atmosphäre pusten. Jeden Tag, wenn wir mit dem Verbrennerauto zur Arbeit fahren, jeden Tag, wenn Kohlekraftwerke Strom machen, jeden Tag, wenn im Stahlofen mit Koks gearbeitet wird. Um das zu bremsen, sollen viele Bereiche auf Strom umgestellt werden, E-Autos zum Beispiel, und Strom soll erneuerbar produziert werden aus Sonne und Wind. Aber es gibt eben auch Prozesse, die lassen sich nicht so einfach auf Strom umstellen, und da müssen die Emissionen ja auch irgendwie weg. Die Idee, CO2 abfangen und technisch verwenden oder halt irgendwo speichern, im Boden zum Beispiel. Bisher war dieses sogenannte Verpressen im Boden in Deutschland nicht erlaubt. Die Bundesregierung macht jetzt aber den Weg frei, das zu ändern, mit einer Novelle des Kohlenstoffspeichergesetzes. Der entsprechende Entwurf wurde heute im Bundeskabinett beschlossen. Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio, was genau hat die Bundesregierung davor?
Also wenn man sich diesen Gesetzentwurf anschaut, sind es vor allem zwei Punkte, die herausstechen. Es geht um Regelungen für Leitungen, in denen eben dieses Kohlendioxid transportiert werden soll. Da wird argumentiert, dass die Genehmigungen zum Transport von diesem Kohlendioxid bislang mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden sind. Und durch das neu vorliegende Gesetz sollen diese Unklarheiten bereinigt werden. Es soll klare Verfahrensregeln geben für die Kohlendioxidleitungen zum Zwecke von CCS, CCU, also das heißt Storage, beziehungsweise dann auch Usage, Verwendung, beziehungsweise dann halt auch gemischt genutzte Kohlendioxidleitungen. Der zentrale Punkt ist dann allerdings, dass es Regeln geben soll für die Errichtung von Kohlendioxidspeichern zum kommerziellen Einsatz. Und das heißt nicht nur zu Forschungszwecken, sondern auch zum industriellen Maßstab. Man hat das vor allem innerhalb des Meeres, außerhalb der Küstengebiete. Allerdings wird dann auch argumentiert, dass auch auf dem Festland unter zwei bestimmten Bedingungen die Verpressung von Kohlendioxid möglich sein soll. Es soll eine Öffnungsklausel geben am Festland für Forschungsspeicher. Und interessant könnte es auch werden, wenn Bundesländer dieses Verpressen auf dem Festland beantragen. Auch dann kann es dort dauerhaft gespeichert werden. Argumentiert wird mit Klimaschutzaspekten. Es wird gesagt, dass sowohl das Pariser Klimaschutzabkommen als auch das deutsche Klimaschutzgesetz, was ja eine Klimaneutralität bis 2045 vorsieht, anders nicht erreicht werden kann.
Wie fallen denn die Reaktionen auf diese Pläne aus?
Die sind durchaus gemischt. Das ist ja eine Debatte, die in Deutschland schon eine ganze Weile läuft. Und meiner Ansicht nach zeigen auch die eingegangenen Reaktionen das relativ deutlich. Es gab im Frühsommer eine Anhörung der Verbände, damit die Möglichkeiten, sich zu äußern. Skeptisch sind, wie zu erwarten, die Umweltverbände. Da hat der BUND geschrieben, dass man hier eine gravierend falsche Weichenstellung sieht, weil damit eben fossile Technologien länger betrieben werden können. Das heißt, Erzeugung von Strom oder Wasserstoff, zum Beispiel aus Erdgas. Es gibt auch Vorbehalte dagegen, zu sagen, wenn es um Meeresgebiete geht, sollen zwar Meeresschutzgebiete eigentlich offiziell ausgenommen werden durch die Erkundung mit Schallkanonen, könnten aber zum Beispiel Tiere wie der Schweinswal dann doch auch außerhalb dieser Schutzgebiete empfindlich gestört werden können. Spannend finde ich auch noch die Position des Verbandes VKU, der Verband kommunaler Unternehmen, da sind die Stadtwerke organisiert, Energieversorgung, und die sagen zum einen, ja, es ist grundsätzlich gut, dass jetzt Regelungen für unvermeidbare Emissionen wie zum Beispiel aus der Müllverbrennung getroffen werden. Aber man muss auch bedenken, dass zum Beispiel das Trinkwasser nicht gefährdet werden darf. Und da sieht man meiner Ansicht nach ganz gut, wie komplex die Folgen dieser Technologie dann noch sein können.
Nadine Lindner war das über die Kohlenstoffspeicherpläne der deutschen Bundesregierung. Ein Bereich, in dem man auf CCS als Klimalösung hofft, ist die Zementbranche. In Deutschland werden pro Jahr fast 30 Millionen Tonnen Zement genutzt für Wohnhäuser, Brücken, Fundamente. Und in den kommenden Jahren sollen ja mit dem Sondervermögen Infrastruktur eine ganze Menge saniert und gebaut werden. Also da wird einiges an Zement in Deutschland zum Einsatz kommen. Aber Zement ist eine kleine Klimasau. Die Produktion einer Tonne Zement, die setzt mehr als eine halbe Tonne CO2 frei. Der größte Zementhersteller in Deutschland ist Heidelberg Materials. Und wie dort auf CCS gesetzt wird, das hat sich Tobias Pastors in Geseke in NRW angesehen, wo das erste klimaneutrale Zementwerk entstehen soll.
Thomas Krüger blickt hoch zum Herzstück des Zementwerks, dem Drehrohrofen.
Die Dimensionen sind schon ordentlich. Es ist 85 Meter lang und 5 Meter breit. Also.
Krüger leitet den Umbau des Zementwerks Richtung Klimaneutralität. In dem Ofen wird Kalkstein zusammen mit weiteren Rohstoffen zu Zementklinker gebrannt.
Also da bilden sich dann Steine, wie große Kieselsteine kann man sich vorstellen, die auf der anderen Seite dann in den Klinkerkühler fallen, wo das Material dann wieder abkühlt.
Das Brennen ist der zentrale Schritt der Produktion und der klimaschädlichste. Denn der Kalkstein muss auf 1400 Grad erhitzt werden, wofür auch Kohle verbrannt wird. Die Emissionen aus der Kohle sind allerdings nicht das größte Problem. Im Brennprozess entweicht CO2 direkt aus dem Kalkstein. Und dieses CO2 macht etwa 2/3 der Emissionen der Zementindustrie aus. Man kann sie technisch nicht verhindern. Diese Emissionen gelten daher als schwer vermeidbar. Heidelberg Materials setzt trotzdem weiter auf Zement und auf CCS. Man werde zukünftig zwar weniger Kohle verbrennen, sagt Krüger. Und auch die Zusammensetzung des Zements werde stetig optimiert.
Aber der letzte Hebel, um auf die Net Zero zu kommen, ist eben dann CCS, weil ich eben diese unvermeidbaren 2/3 der Emissionen im Kalkstein habe.
Doch bevor CCS eingesetzt werden kann, muss eine neue Infrastruktur entstehen. Im Zementwerk in Geseke steht ein 80 Meter hoher Turm. Von oben blickt man über die westfälische Region. Im Osten drehen sich etliche Windräder. Das ist wichtig, denn der Strombedarf des Zementwerks könnte sich durch CCS etwa verdreifachen. Grüner Strom ist aber nur eines der vielen Puzzlestücke. Thomas Krüger zeigt auf den Ort, an dem ein neuer Bahnhof entstehen soll.
Sieht man, wo der neue Bahnhof entstehen würde, also wo bereits die Gleisinfrastruktur liegt. Und dort wird dann das verflüssigte CO2 per Pipeline vom Werksgelände zum Bahnhof gebracht, dort in Tanks zwischengespeichert und dann eben per Zug vermutlich in Richtung Nordsee transportiert.
In 5 Jahren sollen die ersten Züge CO2 zu den Speichern transportieren. Wohin genau, ist allerdings unklar. Noch hat Heidelberg Materials keinen Abnehmer für sein CO2 gefunden. Denn bisher sind kaum Speicher erschlossen. Fehlende Speicher sind nur eine der vielen Hürden. Mittelfristig brauche es auch Pipelines für das CO2 aus der Zementbranche, ist Martin Schneider vom Branchenverband der Zementindustrie überzeugt. Es sei zwar gut, mit dem Bahntransport anzufangen.
Das sind aber Zwischenlösungen, ja, weil sie auch relativ teuer sind und am Ende keine Lösungen sein werden, die man dann über viele Jahre hinweg auch aufrechterhalten kann.
Es braucht also neben dem Umbau der Werke Pipelines quer durch Deutschland. All das mit Zeitdruck. Denn in weniger als 15 Jahren läuft der reguläre Emissionshandel für die europäische Industrie aus. Kann das so schnell klappen? Martin Schneider ist vorsichtig optimistisch.
Unter Idealbedingungen wird das alles klappen. Aber da muss schon alles Hand in Hand greifen, damit das tatsächlich auch zeitnah funktioniert.
Die Branche hofft dabei auch auf den Staat. Ein Gesetz für CCS wäre nur der erste Schritt. Es brauche auch Sicherheiten für die enormen Investitionssummen, sagt Krüger von Heidelberg Materials. Für den Umbau des Werkes in Geseke bekommt der Konzern bereits 191 Millionen Euro von der EU. In Politik und Wissenschaft gibt es inzwischen einen relativ großen Konsens, dass es CCS für die Zementindustrie braucht. Umweltorganisationen sehen das teilweise anders. Greenpeace warnt, durch CCS würden fossile Geschäftsmodelle fortgesetzt, statt nachhaltige Lösungen zu fördern. So sehen das auch die Aktivisten von Endzement. Im Mai 2025 demonstrierten sie vor der Konzernzentrale von Heidelberg Materials. CCS ist für sie nur eine Scheinlösung.
Wer will echte Betonköpfe sehen, muss zu Heidelberg Materials gehen. Greenwashing, Greenwashing, Greenwashing ist unser Ding.
Die Aktivisten fordern stattdessen eine Wende beim Bauen, Anreize für Sanierungen und Kreislaufwirtschaft. Nachhaltigere Rohstoffe wie Holz oder Lehm müssten stärker genutzt werden. Zement hingegen sollte nur noch da eingesetzt werden, wo es ohne nicht geht. Beispielsweise bei Brücken und tragenden Gebäudeteilen.
Man könnte den Verbrauch von Zement, wenn der Wille denn da ist, radikal reduzieren,
sagt Dorothee Hildebrand, eine der Aktivistinnen vor der Konzernzentrale. Auch der Weltklimarat merkt an, wir verwenden viel mehr Zement, als nötig wäre. Trotzdem hält der Weltklimarat die CO2-Abscheidung mittelfristig für essentiell. Und zwar bis ein alternatives Bindemittel für Beton auf den Markt kommt, mit dem man Zement ersetzen kann.
Was sich die Zementbranche von Kohlenstoffspeicherung erhofft, Tobias Pastors berichtete. Wärmepumpen, die können je nach Szenario bis zu 91% der Treibhausgase einsparen im Vergleich zu Gasheizungen. Das zeigt eine neue Studie der RWTH Aachen. Sabine Stör berichtet.
Dabei zeigt die Studie aus Aachen schon bei älteren Annahmen mit dem Strommix von 2019, einem schlecht gedämmten Haus und einer einfachen Wärmepumpe, liegt die CO2-Einsparung bei knapp 50%. Je mehr Gebäude umgestellt werden, desto größer fällt dann die Gesamtersparnis aus. Die Aachener Forschenden halten es für realistisch, dass in den kommenden 20 Jahren mehr als die Hälfte der Wohngebäude in Deutschland mit Wärmepumpen ausgestattet werden könnte. Kritik an der Studie gibt's wegen des Strommixes. 2019 war der Anteil erneuerbarer Energien deutlich niedriger. Mittlerweile müssten Wärmepumpen also besser abschneiden. Außerdem pauschaliere die Studie zu sehr. Grundsätzlich halten aber auch externe Fachleute sie für plausibel. Heizen verbraucht in Deutschland rund ein Viertel der gesamten Endenergie. Der Umstieg auf klimafreundliche Heiztechnik gilt deshalb als zentral für die Energiewende.
Sabine Stör berichtete. Frankreich erlebt gerade den bisher größten Waldbrand in diesem Jahr. Im Süden des Landes melden die Behörden sogar eine erste Tote. Die Waldbrandgefahr ist dort in vielen Regionen hoch, zu wenig Regen. Im spanischen Andalusien mussten jetzt mehrere Hotels evakuiert werden. Auch dort wüten Waldbrände. Spanien erlebt zudem gerade die zweite große Hitzewelle dieses Jahres. Und Hitze und Trockenheit spürt man derzeit auch in der Türkei. Christian Buttgereit berichtet, wie dort beliebte Urlaubsorte mit dem Problem Wassermangel umzugehen versuchen.
Wer aus Izmir in den nahegelegenen Urlaubsort Çeşme fährt, sieht Erstaunliches. Die alte Landstraße, die nach dem Bau des Alaçatı-Staudamms vor 30 Jahren in den Fluten verschwunden war, ist wieder aufgetaucht. Der Stausee ist so gut wie ausgetrocknet. Die Bürgermeisterin von Çeşme, Lal Denizli, hat deshalb bereits nächtliche Wassersperren verhängt und zählt der Nachrichtenagentur DHA auf, was alles verboten ist. Das Reinigen von Gehwegen und Haustüren, Autowaschen, Abspritzen von Terrassen oder Balkonen und das Waschen von Teppichen. Gärten sollen nur noch in den frühen Morgenstunden bewässert werden. Sezai arbeitet als Gärtner in Çeşme und hat sich mit den neuen Regeln mehr oder weniger arrangiert.
Eigentlich sind wir angehalten, morgens zu bewässern, aber die Zeit reicht uns nicht für alles. Deswegen bewässern wir einige Gärten morgens und andere wiederum abends.
Ömür, eine pensionierte Lehrerin aus Çeşme, erinnert sich an die Hektik, die ausbrach, als die ersten Wassersperren angekündigt wurden. Alle haben Eimer und andere Wasserbehälter gekauft, auch wir. Für meine Wohnung habe ich zwei Kanister gekauft mit Wasserhahn dran. Diese stehen jetzt neben dem Waschtisch im Bad und neben dem Spülbecken in der Küche. Das reicht aus. Auf die Touristen habe die Wasserknappheit bisher kaum Auswirkungen, sagt Kerem Ünsal vom Tourismusverband im Nachbarort Alaçatı, einem der Hotspots für Kitesurfer im Mittelmeerraum der Nachrichtenagentur DHA.
Unsere Urlauber müssen sich keine Sorgen machen. Nur wenn die Situation anhalten sollte, könnten wir vielleicht von einem Problem sprechen. Aber ich glaube, dass die Behörden innerhalb kurzer Zeit eine Lösung finden werden.
Außerdem hätten viele Hotels Wasserspeicher oder sogar eigene Brunnen, so der Tourismusmanager. Genau das sei Teil des Problems, sagt der Klimawissenschaftler Doğan Yaşar im Staatssender TRT. Die meisten Häuser hier hätten eigene Brunnen. Früher sei das kein Problem gewesen, sagt der Professor. Da sei das Wasser überall aus der Erde gesprudelt. Ein Umstand, dem Çeşme sogar seinen Namen verdankt. Denn Çeşme heißt übersetzt Brunnen. Doch
ein großer Teil der heutigen Brunnen ist illegal. Man kann Wasser nicht einfach illegal für sich nutzen. Wasser ist Gemeingut. Mit anderen anderen Worten, diese illegalen Brunnen müssen trockengelegt werden.
Er habe seit Jahren vor der Wasserknappheit gewarnt, so der Professor. Sie sei vorhersehbar gewesen. Ein Grund neben dem Klimawandel, das Bevölkerungswachstum.
Während der letzten großen Trockenperiode 2008 hatte Izmir 3,75 Millionen Einwohner. Jetzt sind es schon 4,5 Millionen. Das ist kein Wunder, dass in Izmir und Çeşme das Wasser knapp wird.
Der Wassermangel ist auch ein Politikum. Der Bürgermeister von Izmir, Cemil Tugay von der oppositionellen CHP, gibt der Zentralregierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Schuld. Seine Warnungen vor einer Wasserkrise seien in Ankara tatenlos verhallt. Die Folge: In Izmir wird ab heute jede Nacht die Wasserversorgung zwischen 23 und 5 Uhr teilweise unterbrochen. Die Wasserprobleme sind nicht neu. Im vergangenen Jahr fiel die Sonnenblumenernte im westtürkischen Thrakien um 2/3 geringer aus als üblich, weil es monatelang nicht geregnet hatte. In Zentralanatolien senkte sich die Erde ab, weil das Grundwasser ausgegangen war. Im Vorjahr reichte im mondänen Urlaubsort Bodrum das Wasser gerade noch so für die Tourismussaison. Und schon seit einigen Jahren sorgen sich die Istanbuler jeden Sommer um ihre Versorgung mit Trinkwasser. Im Urlaubsort Çeşme hofft Bürgermeisterin Denizli, dass mit Hilfe der nächtlichen Sperrungen das Wasser bis zum 7. September ausreicht, also bis die meisten Touristen wieder zu Hause sind. Sollte das nicht der Fall sein, werde das Wasser auch tagsüber abgedreht werden müssen, bis es endlich wieder richtig regnet.
Christian Buttgereit berichtete über Wasserknappheit in der Türkei. Der Umstieg auf erneuerbare Energien, der kann nicht nur dem Klimaschutz dienen, er kann auch was gegen Armut tun. Das zeigt das Beispiel, über das wir jetzt berichten. Denn wenn Energie dezentral entsteht, dann kann das Strom dorthin bringen, wo ihn bisher keine Leitung aus großen Kraftwerken hingeschafft hat. So ist das zum Beispiel auf Sansibar, einer zu Tansania gehörenden Inselgruppe im Osten Afrikas. Dort haben nur ganz wenige Dörfer überhaupt Strom, helfen sich jetzt aber selbst. Und zwar die Frauen dort, die gezielt in einem Projekt geschult werden und Licht in ihr Zuhause bringen. Caroline Imlau berichtet.
Screwdriver. Das ist ein Schraubenzieher, erklärt die Lehrerin ganz anschaulich im Werkzeugkundeunterricht. Die 10 Frauen im Klassenzimmer in Kinyasini auf Sansibar sind mittleren Alters. Sie kommen aus ländlichen Gegenden, wo es noch keinen Strom gibt. Innerhalb von 3 Monaten werden sie hier ausgebildet, Solarpanels in ihren Dörfern installieren zu können. Eine von ihnen ist Kajiya Issa. Früher konnten wir nachts nicht einmal raus auf die Toilette gehen. Wir hatten Angst. Wir waren abhängig von Kerosinlampen. Die gingen oft aus und wir standen auf einmal im Dunkeln. Jetzt mit den solarbetriebenen Lampen können wir uns auch nachts ganz frei bewegen. Sie lernen komplizierte Dinge, wie etwa Farbcodes für Widerstände zu entschlüsseln. Dabei sind sie Analphabetinnen, da sie vorher nie Zugang zu Bildung hatten. Die Ausbildung am Barefoot College ist vor allem ganz praktisch. Auch Löten gehört dazu. Auf der Insel im Indischen Ozean hat ein Drittel der Bevölkerung keinen Zugang zu Strom. Mit den Solarmamas, wie sie sich selbst nennen, ändert sich das langsam. Schon etwa 1800 Haushalte haben sie elektrifiziert. Davon profitieren rund 10.000 Menschen. In Kajichas Heimatdorf Kigongoni haben die Solarmama schon 50 Haushalte mit Strom versorgt. Wanu Hamad freut sich, dass auch sie endlich Licht im Haus hat. Für uns alle hier im Dorf ist das ein Zeichen von Fortschritt, meint sie. Du musst die Batterie auch unterhalten, erklärt Kajicha. Guck mal, den Staub musst du regelmäßig wegmachen. Und die Box muss auch etwas geöffnet bleiben wegen der Luftzirkulation. Und ihr dürft auch nichts oben drauflegen. Dann steigt die 49-Jährige beherzt aufs Blechdach des Nachbarhauses. Auch hier soll bald die LED-Lampe leuchten und endlich kann auch das Handy zu Hause geladen werden. Früher wurden in ihrem Dorf die Häuser mit Kerosinlampen beleuchtet. Kaum mehr Licht als eine Kerze und brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. In der Dunkelheit können unsere Kinder nicht lernen. Daher habe ich mich für die Ausbildung entschieden. Davon profitiert unser ganzes Dorf. Die Kinder können jetzt besser lernen. Die Mütter bringen nicht nur Licht, sondern auch Wandel in ihre Dörfer. Manche Frauen hat die Ausbildung dabei sogar ihre Ehe gekostet. Zu viel Selbstständigkeit schätzen viele Männer in der noch sehr konservativen muslimischen Gesellschaft nicht. Am Anfang haben mich Leute verurteilt. So eine technische Arbeit sei nur etwas für Männer. Vor allem, weil ich auch auf Dächer steige, um die Panels zu reparieren. Aber jetzt respektieren mich dieselben Leute. Ich kann jetzt meine Probleme selber lösen und mein Dorf bringe ich auch voran. Mit der regelmäßigen Wartung verdient Kajia Issa umgerechnet etwa 1 Euro monatlich an jedem installierten Solarpanel. Für sie viel Geld. Das Projekt wird von Spenden finanziert. Andere Solarprojekte auf der Insel waren oft gescheitert, weil sie von außen kamen und die lokale Bevölkerung nicht einbezogen haben. Die Solarmamas dagegen haben sich jetzt schon auf ganz Sansibar einen Namen gemacht.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Am 14. Oktober endet der Support für Windows 10. Wer es benutzt, der wird regelmäßig daran erinnert und zum Update auf Windows 11 eingeladen. Das Ding ist nur, das geht gar nicht mit jedem Rechner. Insbesondere ältere Modelle, die haben oft gar nicht die technischen Voraussetzungen dafür. Und was sie tun können, wenn das auf ihre Möhre auch zutrifft, das erklärt Annika Jensen im Verbrauchertipp.
So klingt es, wenn in dem IT-Unternehmen AFB in Berlin eine Festplatte geschreddert wird. Der Betrieb hat Standorte in 21 europäischen Städten. Er verkauft aufgearbeitete Computer oder entsorgt sie sicher und nachhaltig. AFB steht für Arbeit für Menschen mit Behinderung. Täglich kommen am Berliner Standort palettenweise ausrangierte Computer und Elektroschrott an. Und Markus Lübon, Chef in Berlin, befürchtet, dass in den kommenden Monaten deutlich mehr Elektrogeräte bei ihm ankommen werden. Denn ab dem 14. Oktober stellt Microsoft seine kostenlosen Updates für Windows 10 ein. Das amerikanische Unternehmen will, dass die Nutzerinnen und Nutzer auf Windows 11 umsteigen. Was in vielen Fällen auch heißt, ein neuer Rechner muss her. Markus Lübon weiß, wie das auch nachhaltig geht.
Wir müssen dann unterscheiden, ob wir uns für ein neues Gerät entscheiden oder ob wir ein refurbishedes Gerät nehmen.
Also ein bereits benutztes Gerät, das so aufgearbeitet wurde, dass es weiterhin gut nutzbar ist.
Das hat natürlich den Vorteil, dass wir die Lebensdauer verlängern. Wir arbeiten Geräte hier auf, geben ihnen zweites oder drittes Leben. Und oberstes Ziel ist einfach, Elektroschrott zu vermeiden.
Bei der zweiten Option, dem Neukauf, rät der Technikexperte darauf zu achten, dass das neue Gerät gut zu reparieren ist.
Es gibt eben wirklich Geräte, da sind viele Komponenten austauschbar. Es gibt Geräte, da sind Akkus verklebt, da kann man eigentlich gar nichts machen. Das sind alles so All-in-One-Geräte, wo alles auf einer Platine ist. Und dann gibt es halt Geräte, wo alles separiert ist. Und wenn dann der Prozessor oder etwas anderes kaputt geht, dann hat man die Möglichkeit, das einzeln zu tauschen und nicht das ganze Gerät wegzuschmeißen.
PCs mit Windows 10 laufen auch nach dem 14. Oktober. Allerdings steigt das Sicherheitsrisiko ohne Umstieg auf ein unterstütztes Betriebssystem. Antonio Mastroianni vom Technikportal chip.de zu den Möglichkeiten, die Nutzerinnen und Nutzer ab Oktober haben.
Eine Möglichkeit ist es, erstmal noch auf Windows 10 zu bleiben. Microsoft hatte die Frist letztens noch einmal verlängert bis Oktober 2026, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel wenn Sie Ihr Microsoft-Konto verbunden haben, dann können Sie auch noch länger Updates erhalten. Ansonsten bleibt eben die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 umzusteigen, wenn die Hardware das unterstützt oder im Zweifel sich auch ein neues Gerät anzuschaffen. Und als dritte Option bleibt immer noch die Möglichkeit, auf einem Betriebssystem wie Linux umzusteigen.
Microsoft verfolge mit der Umstellung auch das Ziel, neue Hardware zu verkaufen, so Mastroianni.
Offiziell heißt es, dass Windows 11 nur auf Geräten installiert werden kann, die ein bestimmtes Sicherheitsmodul, das sogenannte TPM 2.0, verbaut haben.
Diese scheinbar zwingende Voraussetzung lässt sich aber umschiffen.
Eine Möglichkeit, diese TPM 2.0-Beschränkung zu umgehen, läuft über das sogenannte Installationstool Rufus. Mit diesem Tool kann man Windows 11 auf einen USB-Stick ziehen und diesen USB-Stick dann als Installationsmedium nutzen. Und mit Rufus kann man die Hardware-Anforderungen bei der Installation einfach umgehen.
Davon rate Microsoft allerdings ab und betone, es könne dann zu Problemen mit Windows 11 kommen, so Mastroianni.
Unsere Erfahrungen haben aber eigentlich im Großen und Ganzen gezeigt, überall, wo Windows 10 gut läuft, lässt sich auch Windows 11 gut nutzen. Trotzdem läuft das Ganze dann natürlich auf eigene Gefahr.
Eine andere Option sei, auf ein anderes kostenloses Betriebssystem umzusteigen, wie etwa Linux. Mittlerweile gäbe es Angebote, mit denen auch Windows-Umsteiger gut zurechtkommen könnten, wie Linux Mint oder Ubuntu, auch aus dem Hause Linux.
Und mehr zu wiederaufgearbeiteten Computern morgen um 10 nach 8. 10.08 Uhr hier im Deutschlandfunk im Marktplatz.